Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und in der heutigen Episode geht es im weitesten Sinne um New Work. Also weit weg von Buzzword-Bingo soll es darum gehen, was es denn wirklich bedeutet, Arbeit neu und zeitgemäß zu gestalten. Ein Praxisbeispiel. Um meinen heutigen Gast zu zitieren, wir sind das Ende aller Ausreden, weil wenn das bei uns geht, dann geht's woanders schon lange. Gunnar Barkhorn bezeichnet sich selbst als Humanunternehmer. In der heutigen Episode unterhalten wir uns darüber, was das für den Alltag eines typisch deutschen Mittelständlers im Stahlbau, Maschinenbau und Metallbau bedeutet. Dich erwartet in der heutigen Episode ein wilder Ritt durch Fragen nach moderner Unternehmensführung, Zusammenarbeit und dem Menschsein im Unternehmen. Viel Spaß beim Hören.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Ist schon mal auf den Knopf gedrückt, also wir sind mittendrin jetzt in der Aufnahme. Ja, lass uns mal einigermaßen sortiert starten. Lieber Gunnar, herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Freue mich sehr, dass du Ja gesagt hast, als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, mal ein Gespräch zu führen über Barkhorn, über Humanunternehmertum, was auch immer das ist. Wir werden daran vorbeikommen. Vielleicht fängst du einfach mal an, damit die Leute, die uns zuhören, irgendwie ein Bild davon haben, wer spricht da eigentlich. Gunnar, wer bist du? Was tust du so?
Ja, sehr gerne. Also erstmal moin Arne und moin liebe Zuhörer. Ich bin Gunnar Barkhorn, bezeichne mich selber als der Humanunternehmer. Vielleicht kommen wir auf der Strecke noch dahin, was das bedeuten soll. Bin Unternehmer. Ich habe ein knapp 100 Mitarbeiter starkes Metallbauunternehmen in der Wesermarsch. Und nebenbei bin ich eben auch noch Autor und Speaker. Und das ist auch meine heimliche große Leidenschaft, auf der Bühne stehen und Menschen inspirieren.
Mhm. Genau, über die Inhalte wollen wir sprechen, aber sie sind ja nicht einfach nur in Buch geschrieben, sondern lebendiges Extrakt sozusagen aus dem Unternehmen Barkhorn. Vielleicht erzählst du da noch ein bisschen drüber. Du hast schon gesagt, wo ihr unterwegs seid, welche Branche. Vielleicht gibst du ein bisschen Einblick. Was macht ihr so? Wie kann ich mir den Arbeitsalltag bei Barkhorn vorstellen? Was steckt dahinter?
Das ist eine gefährliche Frage. Wenn du mich nicht bremst, fülle ich dir den Podcast ohne Zwischenfragen.
mal los.
Also, was machen wir? Ich versuche es trotzdem kurz und knapp, damit wir Platz für anderes haben. Wir teilen uns oder gliedern uns so in drei Hauptbereiche. Das eine ist der Stahlbau, vorwiegend Stahlhallenbau. Und weil wir gar nicht so sehr den Stahlbau auf der grünen Wiese lieben, sondern An- und Umbauten im Bestand, sagen unsere Stahlbauer von sich selber auch, wir lieben die Operation am offenen Herzen. Mhm. Und dann haben wir als zweiten Bereich den Maschinenbau, das heißt Wartung, Reparatur von Schiffsantrieben und großen Pumpen. Also nicht so die kleine süße Gartenpumpe, sondern Pumpen mit Ansaugrohren. Da kannst du drin stehen und noch hüpfen und kommst oben nicht an am Rohr. Und weil das alles so alte Schätzchen sind, die dann kaputt gehen und liebevoll wieder hergerichtet werden müssen, sagen unsere Maschinenbauer von sich selbst auch, sie wären Altenpfleger mit Sachverstand. Mhm. Und last but not least, der dritte Bereich ist der Metallbau. Das ist im weitesten Sinne Schlosserei, also Treppen, Geländer, Podeste, aber eben auch ganz viel Frickel und Flick auf Weltmeisterniveau, sage ich immer, also direkt bei unseren Industrie- und Gewerbekunden. In deren Produktion sorgen wir dafür, dass der Laden nicht zum Stillstand kommt. Und das machen wir 24/7, also rund um die Uhr für unsere Kunden. Und deswegen bezeichnen sich unsere Metallbauer auch als Rettungssanitäter in Blau.
Mhm. Ja, das sind also ein paar schöne Analogien schon. Vielleicht darf ich nochmal zu dir. Also wie bist du, es klingt jetzt sehr groß, der Gunnar Barkhorn geworden, der heute mit mir spricht. Also du hast gesagt, du bist Unternehmer, so bist du ja nicht auf die Welt gekommen. Vielleicht in aller Kürze, wie bist du Unternehmer geworden und was ist so deine Idee von Unternehmertum?
Oh ja, sehr, sehr gerne. Also die Barkhorn GmbH und Co. KG, die führe ich jetzt in dritter Generation. Also schon weit vor meiner Geburt hatte ich die Möglichkeit abzusehen, ob ich das machen möchte oder nicht. Mhm. So, ich bin 67 geboren, für die, die das auch interessiert. Also ich gehöre komplett in die Kategorie alter weißer Mann. verhalte mich aber irgendwie überhaupt nicht so. So, und so, wann kommt bei einem die Idee, okay, das elterliche Unternehmen ist eine coole Sache, da möchte ich in die Nachfolge gehen? Bei vielen kommt sie ja ganz früh, bei anderen kommt sie ganz spät. Bei mir war mit 4, da hat meine Eltern so Gewerkschafter zu Besuch bei uns zu Hause. Und da fragte dann einer, den Spottke, der so auf der Treppe steht und partout nicht ins Bett wollte, der fragte mich also, was ich denn später mal werden will. Und habe so ganz keck die Hände in die Hüften gestemmt und gesagt, ich will Arbeiterchef werden. Mhm. Das ist ja schon mal eine klare Ansage. Und mit 11 oder 12 habe ich meinen Eltern erklärt, okay, jetzt hört mal eben zu. Ich mache jetzt mein Abitur, dann lerne ich Maschinenbau, dann studiere ich Maschinenbau, dann gehe ich 3 Jahre ins Ausland und dann übernehme ich den Laden. Das war fast so, nicht ganz, aber fast. Ich habe Abi gemacht, ja, ich habe Maschinenbau gelernt und dann habe ich aber nicht Maschinenbau studiert, sondern im SUF nach der Einschreibung bei der Willkommensparty in der WG hat einer meiner WG-Kollegen mir das Versprechen abgenommen, ich müsste mich umschreiben zu Wirtschaftsingenieurwesen, weil das viel mehr zu mir passt. Ich hatte keine Ahnung, was der meint, habe ihm aber blind vertraut, wie man so macht im SUF, und bin auch schwer verkatert anderen Morgen ins Immatrikulationsamt und habe es auf WI geändert. Und es war eine geile Idee. Das habe ich aber erst im Laufe des Studiums gemerkt. Und auch 3 Jahre Ausland, das ist eine Frage des Betrachtungswinkels. Also ich war 3 Jahre in Bayern. Für mich ist das Ausland, ist aber nicht unbedingt für jeden so. Ja, also so bin ich dazu gekommen. Und vielleicht noch der Punkt, was mich so bewegt, warum ich bestimmte Prämissen, Gedanken, Prioritäten und auch Prinzipien beim Führen des Unternehmens habe. Mein Vater hat das Unternehmen sehr stark erweitert, ausgebaut, entwickelt, aber alles so, ich sag mal, Command-and-Control-Struktur, also ich sag mal, Führung 1.0, wie wir das so kennen, ne? Führerbefehl, wir folgen dir, so nach dem Motto. Das war da noch ganz viel drin. Und das fand ich von Anfang an keine kluge Idee. Also das war nicht ich. Auch weil ich so geprägt bin aus der Zeit so Pershing 2, Kalter Krieg, wie auch immer. Und dann habe ich immer gedacht, das muss doch anders gehen, der Umgang mit Menschen. Mhm. Und so habe ich angefangen, immer zu gucken, was braucht eigentlich mein Gesprächspartner gegenüber? Was braucht der jeweils andere Mensch? Und wie kann ich dem gerecht werden? Also wie kann ich auf seine Bedürfnisse einzahlen? Ich habe mich ja so sehr früh mit Bedürfnisorientierung auseinandergesetzt. Und daraus ist am Ende des Tages eine ganze Philosophie geworden. Also die Langversion von humanen Unternehmen ist eigentlich eine bedürfnisorientierte Unternehmensführung. Mhm. Also darum geht es mir. Die Bedürfnisse von Mitarbeitenden durch die Arbeit und nicht für elend viel Geld nach der Arbeit zu befriedigen. Mhm. Das gelingt uns, glaube ich, ganz gut. Oh.
Lass mich mal mit ein paar Vorurteilen um die Ecke kommen. Ich nehme mal das auf, du hast das schon gesagt, gerade Barkhorn, Stahlbau, mir liegt auf der Zunge typisch deutscher Mittelstand, also ob das typisch ist, werden wir gleich nochmal sehen. Also da wird es schmutzig, da werden die Ärmel hochgekrempelt, da wird richtig gearbeitet. Mhm. Und jetzt kommst du als neuer Arbeiterchef sozusagen da rein und sagst, ich will hier ein Unternehmen für die Menschen führen. Ist das nicht eine völlig blinde Ideologie?
Nee, ganz im Gegenteil. Das ist sogar genau richtig. Das ist eigentlich mitten auf die 12. Also wenn du jetzt die Analogie gebracht hättest zur Industrie, wo wir hochtaylorisierte Arbeitssysteme haben, dann hätte ich gesagt, ja, da geht das nicht oder da geht das nur unter extrem erschwerten Bedingungen. Denn die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse durch die Arbeit ist von der Methodik her ein krasser Widerspruch zu taylorisierten Arbeitssystemen. Mhm. Weil du gar nicht mehr erkennst, wie du einen Beitrag leistest. Du fühlst dich auch nur bedingt wirklich zugehörig. Du hast auch gar nicht die Freiheit, die du vielleicht brauchst. Alles, was du allenfalls im Konzern hast, ist ein höheres Maß an Sicherheit. Wobei ich das auch noch in Frage stellen würde, weil wenn es eng wird, dann wird strikt nach Sozialplan und Nummer rausgeschmissen. Und dann war es das mit der Sicherheit. Also du siehst schon, jetzt habe ich mal so ein bisschen die Bedürfnisse angetriggert. In einem taylorisierten System kriegst du die gar nicht wirklich verwirklicht. Und in einem Handwerksunternehmen, aber auch in anderen Bereichen wie in der Pflege und allem, da kannst du sehr, sehr stark bedürfnisorientiert das Unternehmen organisieren. Das geht schon super sogar. Und in Vorträgen sage ich auch immer sehr gerne, wir sind traditionell, ne, mit über 80 Jahren Firmengeschichte. Wir sind konventionell als Metallhandwerksunternehmen und wir sind eben provinziell so wirklich am Arsch der Heide in der Wesermarsch. Mhm. Dann fasse ich das zusammen mit in Sachen New Work. Herzlich willkommen. Ich bin das Ende all eurer Ausreden. Was bei uns geht, geht bei euch schon lange. So.
Ja, das ist schön, dass du das sagst. Also ich vertrete ja, wenn ich so diese Vorurteile bringe, jetzt nicht meine persönliche Position, sondern ich habe dabei immer so den kritischen Hörer im Ohr, der sagt, das kannst du doch nicht machen. Das sind, jetzt komme ich mal ganz, ganz böse, fühle ich mich richtig schlecht bei. Das sind doch einfache Leute, die da arbeiten. Denen muss man doch irgendwie sagen, wo vorne ist und welche Aufgaben sie übernehmen. Und wenn sie nicht spuren, na, dann muss man sie halt wieder auf Spur bringen.
Ja, so denken wir das immer, ne? Das ist echt krass. Also ich finde das gut, dass du nochmal den Disclaimer machst, dass das nicht unbedingt dein Empfinden oder deine Gedanken sind. Aber tatsächlich, gemeinhin sehen wir das so. Den Straßenbauarbeiter, den Tischler, na, den halten wir vielleicht sogar noch für intelligent, weil er die Möbel, die er baut, weil wir die schön finden. Aber spätestens beim Zimmermann denken wir uns, okay, der Muggel da oben auf dem Dach, der ist maximal dazu da, die Holzlatten dazu richten. Das heißt, wir gehen gerade ans Handwerk, wir gehen an viele andere Berufe mit so einem Mindset, naja, für was Höheres hat der Intellekt wohl nicht gereicht. Und das ist sehr wenig demütig, das finde ich ausgesprochen arrogant. Ich spreche auch immer von der Arroganz der Büroelite. Also die doofen Menschen im Leben, die ich bisher getroffen habe, und die sind übrigens nie doof, weil sie wenig intelligent sind, sondern sie sind regelmäßig doof, weil sie sich doof verhalten. Wobei wir auch da nochmal drauf gucken können, aber ich mache da mal Schluss an der Stelle. Jeder von uns ist gelingender Unternehmer seines Lebens. Das heißt, wir sind alle in der Lage, eine Familie zu gründen, zur Not auch irgendwie ein Haus zu finanzieren oder ähnliche Dinge. Das sind nur ganz wenige Menschen, die das nicht geschissen kriegen. Und da sind es auch mehr die Rahmenbedingungen und die Herkunft, also das, was sie mal erlernt haben auf der Strecke, als die tatsächliche Befähigung. So, das heißt, die Intelligenz reicht für all diese Dinge. Und gleichzeitig, wenn sie bei uns durchs Firmentor kommen, sprechen wir ihnen diese Intelligenz und diese Fähigkeit, Situationen richtig einzuschätzen und sich fürs Unternehmen positiv zu verhalten, diese Fähigkeit sprechen wir ihnen ab. Was für ein Irrsinn. Ja, also das ist doch total arrogant, das so zu sehen. Die können das alle. Wir müssen ihnen nur die Möglichkeit geben. Und die meisten Mitarbeitenden in einem Unternehmen treffen Fehlentscheidungen, weil ihnen Informationen fehlen.
Du hast was Schönes gesagt in Verbindung mit dem Wort doof gerade. Und mir kam so dieses Forrest Gump-Zitat, dumm ist der, der Dummes tut, in den Kopf. Und jetzt ist es so, dass ich spreche mal dich an, du stehst, wenn ich das so klassisch pyramidal denke, an der Spitze des Unternehmens und bist so der Erste, der Dinge tun muss, um Rahmenbedingungen herzustellen, in denen Arbeit stattfindet.
Ja.
Also, was dumm ist der Dummes tut, wenn da Dummes passiert, dann kriege ich als Folgeerscheinung sozusagen dummes Verhalten. Du hast es gerade schon angedeutet. Oder eben andersrum, das vermute ich jetzt mal, wenn du, jetzt lasse ich das Wort dumm mal weg, also wenn du Rahmenbedingungen gestaltest, die was anderes erlauben, erzähl doch mal, was, wie gehst du das an und was kannst du beobachten bei dir?
Also du hast das sehr schön richtig eingeleitet. Als Chef, als Inhaber des Unternehmens bin ich der Inhaber der ultimativen formalen Macht. Es gibt ja gerade neuerdings so rund um New Work und wie auch immer so Bewegungen und Gedanken hierarchiefrei und wie auch immer. Das ist natürlich totaler Bullshit, das so konsequent zu denken. Denn der Chef, der Inhaber eines Unternehmens, bleibt immer der Inhaber der formalen Macht. Und die erste Entscheidung, die er trifft, ist, wie viel Macht gebe ich eigentlich ab? Und ganz kann er sie nie abgeben, weil er bleibt immer der Souverän zu der Frage, und wann ändere ich die Regeln und wann gebe ich nicht mehr so viel Macht ab oder wie auch immer. Oder wann muss ich gegensteuern, weil das missverstanden wird, was ich mir gedacht habe. Also da kommst du ja als Unternehmer nie raus. Ne? Und dann bin ich jetzt, wie soll ich das ausdrücken? Ich bin wahnsinnig faul. Und um das noch, Also es gibt von Harry Belafonte so einen Satz, da ist er mal gefragt worden, wie er es geschafft hat, über Nacht so erfolgreich zu werden. Und da hat er gesagt, ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht erfolgreich zu werden. Mhm. Und diese Analogie bringe ich mal auf das Thema faul sein. Ich muss mich unfassbar anstrengen, um faul sein zu dürfen. Vielleicht nimmt das manch einem die Illusion, dass der Chef nur dasteht, wenn er alles richtig gemacht hat und den Leuten beim Arbeiten zuguckt. Das ist natürlich nicht so, sondern du bist ständig Teil dieser Frage, auch der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und wo und wie gestalten wir das. Also so baue ich den Rahmen für das Unternehmen und meine Idee ist halt, ein Unternehmen zu bauen, was so natürlich organisiert ist, dass so viel natürlichen Rahmen, so wenig Kunsttheater wie möglich baut, dass die Menschen sich im Unternehmen ganz ihrem natürlichen Verhalten nachgehen können und dabei was Sinnvolles tun, auch für das Unternehmen und vor allen Dingen für den Kunden. Das ist eigentlich meine Organisationsidee. Also für mich fühlt sich eine Organisation gut an, wenn die Prozesse so geschmeidig fließen wie Wasser den Hang runter, so wenn sie so selbstverständlich ihren Weg finden. So würde ich es mal versuchen zu beschreiben. Also das ist mein Versuch zu organisieren.
Genau, das Stichwort Mensch würde ich gerne aufgreifen, denn das steckt ja in dem Humanunternehmer drin. Also ich weiß gar nicht, ob das eine Wortkreation von dir selber ist. Ich vermute das. Warum war dir das wichtig, das ganze Humanunternehmen zu nennen? Ergänzen.
Ich gehe mal zurück in die Geschichte, wie das Wort entstanden ist. Mhm. Dann weißt du gleich, das hat nichts irgendwie mit der, wow, da hat aber lange drüber nachgegrübelt und dieses Wort geschöpft. Nee, ich habe 1998 in der ersten Betriebsversammlung vor der eigenen Mannschaft gestanden und dann stellst du dich ja so als Junior vor, ne? Und machst so eine Art Regierungserklärung, wo du hin willst mit der Kiste. Und dann habe ich denen halt unter anderem gesagt, ich will ein Humanunternehmen mit euch schaffen. Und das Wort kam genauso spontan erst in den Kopf und dann aus dem Mund, ohne dass ich es irgendwie mir vorher ausgedacht, zurechtgelegt hätte oder sonst irgendwas. Und erst später habe ich verstanden, was mir da eigentlich so das Herz voll gemacht hat, was ich wollte. Ich wollte eben mit diesen Menschen einen Ort für diese Menschen schaffen, in dem sie ihr Menschsein auch voll leben können. Weil nur dann schaffst du die nötigen Bindungskräfte und dann ist es geil. Also wenn niemand sich verkleiden muss, innerlich wie äußerlich, um bei der Arbeit seinen Weg zu machen, sondern wenn jeder der sein kann, der gerne sein möchte, das ist übrigens auch mein selbst formuliertes Lebensmotto, ich möchte jeden den sein oder werden lassen, der dieser gerne sein möchte. Und darin sehe ich meinen Arbeitsauftrag, als Unternehmen einen Rahmen zu schaffen, in dem Menschen sich zu sich selbst entwickeln können.
Das finde ich spannend. Ich würde da gerne mal eine Perspektive drauf legen und da eine Frage anschließen. Wenn ich jetzt so als, ich sag mal, systemtheoretisch inspirierter Berater das höre, dann würde ich sagen, du kriegst ja nie den ganzen Menschen in die Arbeit, sondern die haben alle ein Privatleben, eine Familie, ja oder nein. Die sind in unterschiedlichen Bereichen engagiert, ob das Sport, Kultur, Kunst, Politik ist. Also als Unternehmen darf mir das zumindest ja erstmal egal sein, weil ich ja letztendlich nur den Mensch in seiner Rolle hier in meinem Unternehmen erlebe. Was bedeutet für dich dann in dem Zusammenhang Mensch sein, wenn du auf Barkhorn guckst? Also wie äußert sich das? Wie ist deine Vorstellung dazu? Und vielleicht auch, wie erleben deine Leute das?
Ich bin ganz dankbar, dass du das nochmal so ansprichst, weil man genau diesen Aspekt nochmal deutlich machen kann. Nein, keiner muss sich mit Haut und Haaren der Firma hingeben und sich ganz nackig machen und als ganzer Mensch in die Firma geben. Nee, Quatsch. Sondern den Teil, den er durch die Mitgliedschaft in der Organisation und an Vokabular, merkst du schon, so ganz vorbeigekommen an der Systemtheorie bin ich auch nicht. Aber durch seine Mitgliedschaft in der Organisation oder kann er eben selber bestimmen, welchen Teil und wie er diesen Teil von sich gibt, ohne sich dabei verbiegen zu müssen, also ohne Business-Theater spielen zu müssen, ohne jetzt bleiben wir in der Systemtheorie, ohne einer inneren Referenz gefallen zu wollen, also sich der zu unterordnen, sondern es geht immer um die äußere Referenz. Und dann gilt es eben für mich als Chef und auch für alle anderen Führungskräfte, auch selbst an der äußeren Referenz ganz stark zu orientieren und es völlig egal sein zu lassen, was zum Beispiel ich als Chef gerne hätte. Das ist kackegal. Es ist entscheidend. Drei Dinge fragen wir uns bei allem, was wir tun. Ist es gut für den Kunden / den Markt? Mhm. Wenn wir da Ja sagen können, fragen wir als Zweites, ist es gut für die Mitarbeitenden? Und das dritte Ja ist es gut für die Firma? Also steigert das den Wert des Unternehmens? Und die Frage an die Mitarbeiter ist, steigert das die Attraktivität des Unternehmens für dich als Mitarbeiter? Und die erste Frage mit dem Kundennutzen ist eben, steigert das unsere Befähigung, uns am Markt auszurichten? Und wenn alles drei Ja ist, dann machen wir das, und zwar mit voller Hingabe, weil ja alle einen Nutzen haben. Und wenn irgendwo ein Nein ist, dann sind wir relativ kompromisslos und sagen, wir lassen den Scheiß.
Mhm. Ich würde gerne noch mal was dazulegen, weil ich das ist ein Aspekt, den ich in unterschiedlichen Kontexten schon häufig diskutiert habe. Was ich nach wie vor beobachte, ist so die allgemeine Haltung, dass, ich sag mal, Unternehmensinteressen und Mitarbeiterinteressen wie Feuer und Wasser sind. Die beißen sich gegenseitig. Das geht nicht zusammen. Und mein Stichwort ist gerade das Menschsein im Unternehmen. Welche Bedürfnisse bringe ich auch mit ins Unternehmen als Mensch? Ich möchte mich selbst als wirksam und kompetent fühlen. Ich möchte irgendwie das Gefühl haben, einen Beitrag zu leisten, zugehörig sein zu etwas, es klingt jetzt sehr spirituell, aber so meine ich das gar nicht, was größer ist als ich selber. Also da kommt, sonst genau. Bräuchte ich kein Team oder so. Also so urmenschliche Bedürfnisse, wo ich finde, es gibt, Klammer auf, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, kaum einen besseren Ort als Arbeit, um das zu verwirklichen. Ja, und also den Teil, und das finde ich gut, wie du darüber nachdenkst, da würde ich es gar nicht abhängig davon machen, ob ich irgendwie, welche Art von Unternehmen ich habe, sondern einfach, erlauben wir es den Menschen, sich hier einzubringen. Und dann bin ich dabei, dann ist das gar kein Widerspruch. Unternehmensinteressen, Mitarbeiterinteressen und so weiter, dass das einfach zusammengeht. Weil wenn ich als Mitarbeiter mich dort einbringe, mich als wirksam empfinde, die äußere Referenz, also das Bedürfnis der Kunden gut bediene, dann sollte das zumindest so in der trockenen Theorie gerade ja eigentlich in hohem Maße auf das Ergebnis des Unternehmens einzahlen.
Jein. Wir gucken mal ganz klar auf die Ressourcen und vor allen Dingen auf die Hauptressource Geld. Mhm. In dem Moment, wo die Mitarbeitenden schaffen für den Erfolg des Unternehmens, und der Erfolg des Unternehmens bleibt beim Unternehmen / dem Unternehmer allein, dann gibt es einen Widerspruch. Weil dann hast du plötzlich den Widerstreit zwischen, habe ich mit meinem Gehalt einen gerechten Anteil am ganzen Erfolg, und ist mein Gehalt gerecht im Vergleich zum Gehalt meines Kollegen und seinen Beitrag zur gemeinsamen Wertschöpfung? Also da siehst du sofort, da tauchen ein Haufen Fragen auf, und dazu haben wir zwei Konzepte im Unternehmen umgesetzt, die ich sag mal, eine unbefriedigende Antwort auf diese Fragen unwahrscheinlicher machen. So vorsichtig gehe ich daran.
Du hast dir jetzt gerade selbst eine schöne Brücke gebaut, glaube ich, zu einem Stichwort, zu dem ich hin möchte. Wir haben ein kurzes Vorgespräch geführt. Ich habe mir, um es ganz genau zu sagen, zwei Stichworte aufgeführt, und eins davon ist Teilhabe hoch 4.
Genau, und da leite ich geradezu über.
Ja, genau, ich merke das schon, aber sehr gut. Fahren Sie fort.
Ja, genau, lass ihn reden, läuft schon. So, der Punkt ist, ich fange mal bei Stufe 1 der Teilhabe hoch 4 an. Ja? Teilhabe Stufe Nummer 1 ist Information. Wir erleben heute eine Eskalation von Entscheidungen, die Hierarchie aufwärts, weil Informationen unter Verschluss sind und für eine qualitativ hochwertige Entscheidung die Information dann auf der jeweiligen Stufe möglichst nah an der Front des Mitarbeiters beim Problem, bei der Baustelle, beim Kunden vor Ort, da fehlt die notwendige Information. Also muss er hoch eskalieren bis zum Abteilungsleiter und den fragen, kann ich das, darf ich das, wie ist das? Der weiß das dann oft auch nicht, und zack, hängt alles beim Chef, und der ist der Bottleneck für die ganze Organisation, nur weil er die sanktionierte Information verwaltet. Den Schwachsinn haben wir bei uns aufgelöst. Mich muss keiner wegen irgendeiner Information fragen. Bei uns ist alles, buchstäblich alles transparent. Ich kann das immer gar nicht so deutlich machen, wie krass das ist. Also als wir 2020 unser neues ERP-System eingeführt haben, da haben die dann gefragt, wie das denn ist mit dem Berechtigungssystem. Ich sage, was willst du denn jetzt, Berechtigung? ja, wer darf denn was sehen und so. Ich sage, jeder alles. Das Einzige, wo wir eine Grenze einziehen müssen, ist die Administration von Stammdaten. Weil wenn jeder anfängt, Kundendaten zu administrieren, dann kannst du die Uhr nachstellen, weil du totales Chaos hast. Also Stammdaten, die sind aber nicht im Angucken, sondern nur im Verändern eine Hoheitsfrage für ganz bestimmte Aufgaben in der Firma. Und alles andere ist offen. Also jeder kann alles sehen, bis hin zu unserem täglichen Kontostand. Also wer das wissen will, auch wenn ein Azubi aus der Halle unseren Kontostand wissen will, das kommt in der Praxis selten vor. Aber wenn er es wissen wollen würde, gehen wir mal in den Konjunktiv, dann ruft er in der Buchhaltung an und dann kriegt er den gesagt. Punkt. Da fragt nicht mal einer, warum er das wissen will. Das ist unwichtig. Ja? Also so viel zur Transparenz von Informationen, also der Teilhabe an Informationen. Mhm. Wobei Information immer auch eine hohe Schuld ist. Weil ich kann nicht wissen, was du alles wissen musst. Also gibt es eigentlich nur die Sichtbarkeit dessen, was zugänglich wäre, nämlich alles. So, und dann musst du für deine Entscheidung überlegen, welche Informationsbestandteile brauche ich eigentlich, um eine gute Entscheidung zu fällen. Und entweder sie liegt dir schon vor oder du verschaffst dir diese Information. Das ist nur dazu da, also informiert sein ist kein Selbstzweck, ne? Das ist nur dazu da, die Leute zu befähigen, die zweite Stufe der Teilhabe zu erreichen, nämlich zu entscheiden, also Teilhabe an der Entscheidung. Und da haben wir, du hast ja normalerweise, wie gesagt, diese pyramidiale Eskalationsstruktur bei Entscheidungsprozessen. Ratzfatz landet alles beim Chef. Das fand ich ganz furchtbar, weil ich das nicht will. Stichwort faul. Und dann habe ich gesagt, wir machen hier so einen Entscheidungstannebaum. Also erstmal grundsätzlich fallen hier Entscheidungen nicht demokratisch oder hierarchisch, sondern sie fallen konsensual. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben, wie das passiert, aber durch Dialog liegt eine Entscheidung im Raum. So, die wird dann genommen. So kann man das, glaube ich, am besten ausdrücken. Und die erste Entscheidung für einen Mitarbeiter ist, bin ich eigentlich der Richtige, um das zu entscheiden, was jetzt auf das Problem einzahlt? Also bin ich der Qualifizierteste für diese Antwort und habe ich das Nötige an Wissen oder muss ich andere fragen? So, das ist das Erste, was ich einen Mitarbeiter fragen muss. Und wenn er sagt, ich bin der Qualifizierteste, aber ich habe nicht alle Informationen, dann geht er in die Breite und fragt erstmal die anderen Monteure, die auch auf der Baustelle sind. Ich habe eine Nuss zu knacken, bin mir nicht ganz safe. Wie siehst du das? Wie siehst du das? Was hast du vielleicht noch als Information oder Idee beizutragen? Und wenn die dann bei diesem Tannenbaum komplett in die Breite gelaufen sind und feststellen, wir alle ratlos, dann eskaliert der eins hoch zum Bauleiter. Und die machen auf der Bauleiter eben dasselbe Spiel. Und wenn die ratlos sind, dann landet es bei den Abteilungsleitern. Die machen wieder dasselbe Spiel bis zum Betriebsleiter. Und ganz am Ende dieser Nahrungskette, so quasi beim Tannenbaum als Weihnachtsstern, sitze ich da oben drauf. Und wenn das konsequent richtig gelaufen ist, dann kannst du absehen, bei mir kommt nichts an. Und das würde bedeuten, die ganze Firma ist blöder als ich. Und das ist sie nicht.
Und ne? Ich glaube, das ist wichtig, nochmal rauszustellen, wenn ich das mit der Tannenbaumlogik so höre und jetzt nicht ganz aufmerksam bin, dann könnte ich fragen, was ist denn da anders als zu so einer Pyramidenorganisation? Aber das Letzte, was du gesagt hast, das ist wichtig. Dass etwas da oben ankommt, sollte eigentlich nicht passieren.
Genau, das passiert also auch nicht. Ne? Also ich werd quasi für nichts gefragt, außer für Dinge, wo ich tatsächlich eine Fachexpertise habe und wo ich der Qualifizierteste für eine Antwort bin. Das ist meistens bei juristischen Themen so. Also ich bin so ein bisschen der Hausjurist. Mhm. Aber ansonsten kümmert die das nicht. Also ich kriege auch ganz oft in der eigenen Firma als Chef zu hören, das geht dich nichts an. Oder halt dich raus, das machen wir. So, solche Sachen. Ja, weil manchmal bist du ja doch aus Neugierde so plötzlich Teil des Dialogs und mischt dich ein. Und dann kriege ich ganz klar einen auf die 12. Und dann heißt es, halt dich da raus, das ist nicht deins. Und dann trolle ich mich auch. So, und ich glaube, das ist ein Unterschied zu vielen anderen Organisationen, wo der Inhaber der ultimativen formalen Macht da immer auch wieder reingrätschen darf. Und die Mannschaft hat aber so viel Selbstbewusstsein entwickelt, dass sie ein gutes Gespür dafür haben, wo ich gepflegt die Schnauze zuzuhalten habe. Und das tue ich dann auch. Also das ist vielleicht noch sehr besonders im Vergleich zu anderen Organisationen. Also wer uns beobachtet von außen, so wenn wir mal zusammensitzen und eine Besprechung haben, wie der Ton, wie der Umgang miteinander ist, da werden manche hoch irritiert, wie da mit dem Chef gesprochen wird.
Also das ist ja, schon das ist, sehr also, klarer Ton. Ich würde da gleich gerne nochmal einhaken. Es ist ja sonst, nur um das kurz dazu zu sagen, oft zu beobachten, der Chef hat aber gesagt. Und schon kehrt sich irgendwie die Denke über Wertschöpfung komplett um, wenn dort die formelle Macht wirkt, so als kulturelles Kraftfeld.
Genau.
Genau, lass uns da gleich drauf eingehen. Wir waren bei 2 von hoch 4, genau, glaube ich, angekommen.
Genau, ne? Jetzt kommen noch die anderen beiden, genau. Also Teilhabe, 3. Stufe, ist für mich eine konsequente Logik. Wenn doch deine ganze Mannschaft alles weiß und wenn sie gleichzeitig auch alles entscheiden, dann haben sie nach meiner tiefen Überzeugung einen berechtigten Anteil am Gewinn. Und das bedeutet für uns, dass 1/3 von unserem Betriebsergebnis an die Mannschaft geht. Über einen bestimmten Verteilungsschlüssel. Aber 1/3 vom Ergebnis geht quasi zurück an die Truppe, die es gemacht hat. Warum nur 1/3 in Anführungszeichen? Na, ich brauche ein anderes Drittel, um meine Kapitalgeber, sprich meine Gesellschafter zu befriedigen. Ne, da muss ja auch ein bisschen was verzinst werden und allem. So, das ist das eine. Und das 3. Drittel ist die Zukunftssicherung des Unternehmens in Fragen von Investitionen und allem. Also wir müssen auch immer ein bisschen was in die Kriegskasse tun und Sparstrumpf füllen, weil da kommen auch schlechte Zeiten, die dann wieder mit Gewinn weniger zu tun haben. Und die will ich gerne auch überleben können. Mhm. Und wie das aussieht, dass man mal die Kriegskasse komplett bis zum letzten Tropfen leeren muss, sogar so weit bis in den letzten Tropfen der KK-Linie gehen muss, also das ist ja schon weit im Minus, wie das aussieht und sich anfühlt, das weiß ich. Deswegen ist mein Ehrgeiz so groß, dass die Kriegskasse gut gefüllt ist. Die braucht's. So, aber so bei der Logik kommen wir eben dazu, dass wir 1/3 des Betriebsergebnisses an die Truppe geben können. Und die 4. Stufe der Teilhabe ist die Teilhabe am Besitz, weil ich mir dann irgendwann gesagt habe, okay, nur den Gewinn teilen ist mir ein Stück kurzfristig. Hat mir nicht genug langen Atem. Also lass uns doch gucken, wie kriegen wir eine Beteiligung am Besitz des Unternehmens hin, damit der Ehrgeiz für alle Beteiligten und dann im Wortsinne alle Beteiligten größer ist, langfristig für die Entwicklung des Unternehmens einzutreten. Also durchaus auch mal heute Schmerzen im Sinne von Kosten hinzunehmen für eine bessere Zukunft morgen. Weil wenn ich nur auf Gewinne schiele, dann habe ich diesen Fokus nicht. Mhm. So, und so haben wir es halt gebaut. Ne? Also die 4 Stufen, Information, Entscheidung, Erfolg und Besitz. Und wie gesagt, am Besitz des Unternehmens können sich alle beteiligen, aber sie müssen nicht. Das entscheidet jeder für sich selber, wie er, und das ist dann eine stille Gesellschafterbeteiligung, also eigentlich sind es Genussrechte, also eine atypische stille Gesellschafterbeteiligung, so heißt das technisch. Und über diese Genussrechte sind sie eben langfristig am Erfolg des Unternehmens auch darüber beteiligt, weil die Verzinsung dieser Genussrechte hängt wieder auch am Erfolg des Unternehmens. Je erfolgreicher wir sind, umso höher die Zinsen. So ist diese Teilhabestruktur. Und dann heißt eben persönliches Wachstum als Bedürfnis, was wir befriedigen durch zum Beispiel einen höheren Gewinnanteil, heißt eben auch höherer Gewinn fürs Unternehmen und damit zahlen die Befriedigung deiner Bedürfnisse direkt auf die positive Entwicklung des Unternehmens ein, weil wir es eben verkoppelt haben, weil wir immer geguckt haben, was willst du als Mensch und was braucht das Unternehmen und wie kriegen wir diese beiden Interessen möglichst zur Deckung, dass wir auf dasselbe Ergebnis hinauslaufen.
Jetzt schließt sich der Kreis. Also zu dem Punkt, bevor wir in das Teilhabe hoch 4 eingestiegen sind. Meine Bedürfnisse in der Arbeit und wie hängt das eigentlich, wie kriege ich die Kopplung hin zwischen Unternehmensinteresse und Mitarbeitendeninteresse?
Genau. Also immer gucken, dass wir Widersprüche wegmachen. Ich habe so eine feine Antenne für das Wort muss. Also wenn ein Mitarbeiter in der Firma irgendwas, einen Satz bildet mit ich muss, dann bin ich immer ganz alert. Und dann gucke ich genau hin, können wir die Organisation so verändern, dass aus dem muss ein will wird. Also das vielleicht ein Beispiel, so haben wir nämlich bei uns den Urlaub abgeschafft. Bei uns gibt's keinen Urlaub mehr, weil tariflich ist es so, dass der Urlaubsanspruch vom Vorjahr immer zum 31.3. des Folgejahres verfällt. Das deckt sich ja sehr stark mit dem Bundesurlaubsgesetz, das haben ja viele Tarifverträge und Arbeitsverträge so drin. Und die Folge war, dass die Leute im 1. Quartal immer gesagt haben, ich muss noch Urlaub nehmen. Ja, obwohl ja eigentlich, die hatten im Garten nichts zu tun, weswegen sie gerne Urlaub gehabt hätten. Sonne war auch nicht so geil, Aber gerade im ersten Quartal waren sie dann mit dem Arsch zu Hause und haben das allenfalls in den Frühjahrsputz investiert. Aber was machst du denn eigentlich mit der Abwesenheit in der Zeit, also mit der Zeit zu Hause? Blöd, ne? Ferien sind im ersten Quartal auch nicht unbedingt, es sei denn, die Osterferien sind sehr früh. Also ist das eigentlich eine beschissene Zeit, Urlaub zu machen. Und wir haben die mit dem Abbau des Resturlaubs quasi dahin gezwungen. Ich habe früher auch immer gerne gesagt, nee, du musst keinen Urlaub machen. Ich kann ihn auch für dich streichen, Schatz, das ist gar kein Problem. Wollten die aber nicht. Und dann haben wir gesagt, lass uns das gucken, wie wir es anders organisieren. Und dann haben wir die Zeitkonten, die sowieso da waren, und die Urlaubskonten miteinander verheiratet. Das heißt, den Urlaubsanspruch bekommen sie heute zum Anfang des Jahres in Stunden auf ihr Zeitkonto gebucht. So, und der große Unterschied dieser beiden Konten früher war, Zeitkonto kann nicht verfallen, Urlaubskonto kann verfallen. Also, dadurch, dass wir es jetzt im Zeitkonto führen, kann der Urlaubsanspruch gar nicht mehr verfallen. Der bleibt. Und zwar egal wie lange. Das ist cool, weil jetzt ist jeder Druck aus dem ersten Quartal weg und jeder geht jetzt dann in den Urlaub, sprich ist abwesend, wenn er persönlich meint, das ist cool, dass ich jetzt nicht da bin. Natürlich sprechen wir uns darüber ab und allem, also so nicht. Ne? Also kein Nach mir die Sinnflut, aber die Hoheit über die eigene Zeiteinteilung, auch und gerade der Abwesenheitszeiten, ist dadurch viel größer.
Das ist cool. Das ist, ich nehme das mal an, wenn du das so erzählst, ihr seid irgendwie an Tarifverträge gebunden, das ist alles koscher, das kann man so machen?
Das kann man so machen, das ist arbeitsrechtlich riskant, um das mal so rum auszudrücken. Das haben wir jetzt noch nicht gehabt, aber mein Arbeitsrechtler hat mir sehr davon abgeraten, weil er sagte, und dann stehst du da vor dem Arbeitsgericht und dann diskutiert ihr bei der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses, habe ich jetzt eigentlich meinen Urlaub bekommen oder nicht? Und das war ja nie Urlaub, das hieß ja nur Zeitkonto. Und aber das haben wir über eine Betriebsvereinbarung recht wasserdicht geregelt. Also da muss erstmal einer um die Ecke kommen, dass ich da Stress mitkriege. Also ich sehe diesen Stress nicht. Und cool. Was natürlich... Der manch einer jetzt nervös sagt, ja, aber Alter, du verschenkst ja was, weil da kann ja kein Urlaub mehr verfallen, wenn er den nicht genommen hat und einem, und das ist doch bares Geld. Nee, guck mal in die Praxis. Wann hast du als Unternehmer wirklich jemals einen Urlaubsanspruch verfallen lassen, sprich weggestrichen? Deine Leute achten schon selber drauf. Also wenn du so konsequent bist und zum 31.03. das verfallen lässt, dann machst du das genau einmal und dann helfen dir deine Leute dabei, dass das nie wieder vorkommt. Die sorgen ja schon dafür, dass sie ihren Urlaubsanspruch genommen haben. Ne? Also ist das doch Quatsch. Also auch kaufmännisch steckt da nicht wirklich ein Nachteil drin. Und unsere Zeitkonten haben auch eine Obergrenze, eine Deckelung nach oben. Und ab 400 Stunden geht das automatisch über in ein Lebensarbeitszeitkonto. Das heißt, die erwerben Ansprüche darauf, dass wir die Meisterschule zum Beispiel durchfinanzieren, dass die elterliche Pflege finanzieren können, dass die früher in Rente gehen können und. Also das ist einfach nur das Handhaben von Zeit, so dass niemandem auf der Strecke was verloren geht, aber viel mehr Freiheiten beim einzelnen Mitarbeiter bleiben.
Was ich cool finde in der Art und Weise, wie du darüber nachdenkst, ist, du hast gerade davon gesprochen, wir wollen möglichst Widersprüchlichkeiten verhindern. Also jetzt mal, Organisation ist irgendwie angelegter Konflikt, angelegte Widersprüchlichkeit, weil ich unterschiedlichen Märkten irgendwie gerecht werden muss. Aber was ich sehr clever finde, ist darüber nachzudenken, wie können wir die Wahrscheinlichkeit möglichst gering halten, dass hier Bullshit und Theater auftritt.
Genau. Das kann man eben am stärksten, indem man sich an dem orientiert, was man innerhalb der Organisation gar nicht widersprüchlich diskutieren kann, nämlich an der äußeren Referenz. Also das, was der Kunde von mir will, das, was Gesetze von mir fordern, das kann ich innerhalb der Organisation gut oder doof finden, aber ich kann es nicht wirklich diskutieren. Und dadurch, durch die konsequente Orientierung an der äußeren Referenz, löse ich auch Widersprüche und Blödsinnsdiskussionen innerhalb des Unternehmens auf. Weil was der Kunde will, da können wir gemeinsam diskutieren, wie wir das umsetzen. Aber dass der Kunde das will, das können wir nicht diskutieren. Und das ist gut so. Also das nimmt ganz viel Business-Theater aus der Nummer raus. Ne? Wir können nämlich sehr wohl gut darüber diskutieren, dass ein Abteilungsleiter immer einen bestimmten Bericht von den Leuten haben will und denen bereitet das nur zusätzlichen Aufwand und die erkennen auch womöglich den Sinn dahinter nicht und es ist ihnen auch ziemlich scheißegal, warum der Abteilungsleiter-Typ das will. Die finden es nervig. Also so einen Scheiß kannst du diskutieren. Und noch schlimmer sind natürlich die rosa Locken, die so ein Chef in so einen Laden reinbringt. Ne? Und Das ist auch für einen Chef wahnsinnig gesund, sich konsequent an der äußeren Referenz zu orientieren. Also was kommt nach von außen rein und welchen Zweck wollen wir hier als Unternehmen eigentlich erfüllen? Ich trenne auch gerne zwischen Sinn und Zweck vom Wort her und ich finde diese ganze Purpose-Diskussion völlig falsch übersetzt, weil wir reden dann von Sinn und wenn man Purpose genau übersetzt, dann reden wir eigentlich von Zweck. Und das ist ein großer Unterschied. Also es geht nicht um so eine Räucherstäbchen beladene esoterische Sinndiskussion, sondern es geht darum, verdammte Axt, was für einen Zweck erfüllt dein Unternehmen eigentlich? Ist das überhaupt berechtigt am Markt oder bist du ein aufgeblasenes Kunstgebilde? Mhm. Die Antwort musst du dir doch eigentlich als Firma geben.
Und ich glaube, also nur um da ganz kurz reinzugehen in diese New Work, was du wirklich, wirklich willst, Diskussion, ohne das Fass jetzt irgendwie, ohne den Boden auszuschlagen. Ich glaube, am Ende ist es auch das, was für Mitarbeitende das Gefühl von Sinn stiftet. Das Gefühl zu haben, ist nicht für die Tonne, was wir hier machen. Da kommt was bei rum, das ist erfolgreich, da sind Kunden zufrieden. Wir alle zusammen machen hier einen vernünftigen Job. Und dabei, und das möchte ich gerne kurz betonen, weil das sehr auffällig ist, wie sehr du diese äußere, externe Referenz in den Vordergrund stellst. Also die Widersprüchlichkeiten entstehen ja häufig, weil Mitarbeitende so sinnbildlich gesprochen zwischen den Stühlen sitzen, zwischen da ist ein Chef, da ist ein Vorgesetzter, da ist irgendein Prozess, irgendeine Regel im Unternehmen, eine interne Referenz und wenn ich mich an die halte, dann gelingt es mir gar nicht, den Kunden zufrieden zu machen. Und ich bin so hin und her gerissen, zwischen spiele ich jetzt das Theater oder kümmere ich mich, frage ich jetzt den Kunden, was willst du eigentlich und spreche an der Basis, im Eifer des Gefechts mit den Leuten, die ich brauche, um dieses Problem zu lösen. Wie machen wir das jetzt?
Genau, und deswegen haben wir die Entscheidung auch so weit nach vorne gebracht, weil dann kann ein Abteilungsleiter gar nicht mehr mit seiner inneren Referenz dazwischen pfuschen. Weil dann ist das längst entschieden. Die Mitarbeiter haben es schon gemacht. Und die orientieren sich, weil sie eben ganz nah beim Kunden sind, auch am stärksten am Kunden und damit am Markt. Und damit sind wir ein sehr stark am Markt ausgerichtetes Unternehmen. Und dann spürst du auch sofort, welchen Zweck das hat, was du tust. Also das ist sowieso in Handwerksunternehmen, fällt das ja viel leichter, aber auch in Pflege oder Ähnlichem. Also all diese Unternehmen, die vergleichsweise gering zahlen, die also wo geringe Gehälter sind, die haben eine hohe Zweckerfüllung. Weil du diese Lücke, die da sonst in der Bedürfnisstruktur entsteht, nicht mit Geld heilen musst. Und wenn das anders wäre, also wenn du einen niedrig bezahlten Job in einem Scheiß-Egal-Unternehmen machst, also was weit weg ist irgendwie von der äußeren Referenz und dem, welchen Zweck erfüllen wir, dann würde dieses Unternehmen nicht existieren. Weil sinnlose Arbeit, auch noch für Scheißgeld, das macht doch kein Schwein.
Mhm. Ja? Wenn nicht, also, immer eine Wahl hat in irgendeiner Weise.
Genau. So, und jetzt muss man natürlich gucken, jetzt kommen wieder einige aus Industrieumgebungen und sagen, Entschuldigung, aber ich stehe, was weiß ich, bei in der Fleischindustrie am Band. Das ist der sinnloseste, der bekackteste Job, den man sich vorstellen kann. Das ist alles so laut, wir können hier nicht mal am Arbeitstisch miteinander reden. Wir stehen uns dazu acht gegenüber an so einem Arbeitsplatz und sorgen nur dafür, dass wir die Fleischfetzen ruckzuck in die richtige Richtung werfen. Also ich karikiere das jetzt mal sehr bewusst. Mhm. Weil ich war neulich in der Fleischindustrie zu Besuch. So sehr karikiert ist dieses Bild gar nicht. Das ist Arbeit, die dir inhaltlich total unbefriedigend vorkommt und die womöglich, da würde jetzt der Hubertus Heil sagen, na, das ist aber ja nicht hoch bezahlt. Das sind prekäre Arbeitsverhältnisse. Mhm. Da hat er gar nicht so Unrecht. Ja? Aber die Frage, ob das eine hohe Bezahlung ist oder nicht, die entsteht ja nicht aus Sicht des gesamten Arbeitsmarktes, sondern aus Sicht der einzelnen Person, die dort am Band steht. Und mit dem Bildungshintergrund und den Rahmenbedingungen und den Möglichkeiten, den diese einzelne Person hat, ist das wahrscheinlich das relativ höchste Gehalt, was für die Person erzielbar ist. Mhm. Weißt du, geht nicht um absolute Gehaltsvergleiche, sondern es ist ja der Entscheider als Mitarbeiter, der sagen muss, das ist für mich jetzt ein hohes oder ein niedriges Gehalt. Und wenn du zum Beispiel ohne jede Ausbildung, ungelernt, dich auf den Arbeitsmarkt begibst, dann bist du in der Fleischindustrie oder in anderen Industrien womöglich eher gut gestellt vom Einkommen her und sagst, okay, das ist ein Scheißjob, aber das Gehalt ist so hoch, es ist für mich verlockend und dann kümmere ich mich eben von diesem hohen Gehalt in meiner Freizeit um die Befriedigung meiner Bedürfnisse. Oder du gehst in Berufe, die die für dich fühlbar jeden Tag den Zweck liefern dessen, was du da machst. Also ich habe wenig bisher in Industrieunternehmen erlebt, wo diese Bindung da ist, die sagen, ich ernähre hier mit meiner Arbeit die Welt oder wir bauen die Mobilität der Zukunft oder irgend so ein Scheiß. Das kriegst du in Industrieunternehmen schlecht bis ans Band transportiert.
Ja, so ein Gefühl aber haben dann, die auch dann, nicht dafür. Dann bin ich fast bei dem, was der Taylor schon gesagt hat, dann machen wir einen fairen Deal.
Ja, genau. Darum geht es dann am Ende auch. Genau. Aber ich lasse mir meine Bedürfnisse abkaufen. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt.
Das ist die tayloristische Idee.
Genau. Und das ist auch hocheffizient und das ist auch ein Rahmen, den Industrieunternehmen brauchen. Aber Gott sei Dank brauchen Handwerksunternehmen das nicht. Also wir sind, jetzt machen wir mal einen Schlenker zu Voland. Wir sind eine knallrote Firma. Vom Scheitel bis zur Sohle sind bei uns die Probleme, die da kommen und die Lösungen dazu, immer eine neue Erfindung. Es geht immer von Grund auf neu und anders denken, hochkreativ. Es geht immer um die Frage, wer hat hier die höchste Könnerschaft, um ein Problem zu lösen. Und deswegen gelten bei uns auch Prinzipien und nicht Regeln. Weil mit Regeln kannst du in einem taylorisierten Unternehmen arbeiten, ne, in so einem blauen Laden, wo die Zukunft vorhersehbar ist, aber in unserem Laden nicht. So, deswegen, es gibt nicht das eine Allheilmittel. Du musst genau gucken, wenn du deinen Laden organisierst, was ist eigentlich dein Geschäftsmodell? Wie bist du eigentlich aufgestellt? Mhm. Weil sonst baust du Scheiße. Also wenn du als Industrieunternehmen mit hoher Automation und sehr blauen Prozessen, wenn du meinst, du musst dann anfangen, eine rote Logik in deinen Laden reinzubringen und jeder am Band soll sich neu überlegen, wie er das zusammenschraubt. Also Entschuldigung, in so einem Auto oder Flugzeug möchte ich nicht sitzen.
Mhm. Darf ich noch mal einen weiteren Aspekt mit aufnehmen? Klar. Also wenn ich dir jetzt so zuhöre und nebst mir vielleicht auch noch so eine Handvoll Hörerinnen und Hörer, die dann diese Podcast-Episode hören, dann sage ich, das klingt echt gut, das klingt toll. Das wird wahrscheinlich so dem Anspruch von vielen an, wie stellen wir uns eigentlich Arbeit vor, gerecht. Jetzt ist auch Barkhorn nicht als so funktionierendes Unternehmen irgendwie auf die Welt gekommen. Ich mache das anders. Ich will auf Folgendes hinaus. Mit unseren Leuten geht das nicht. Also ich habe Unternehmen, die haben sich oft Jahre, Jahrzehnte, manchmal über 100 Jahre Zeit genommen, um eine gewisse Kultur und ein gewisses Selbstverständnis zu entwickeln, wie Arbeit denn so läuft. Herrschen Grundannahmen, die davon ausgehen, es gibt gewisse Strukturen und jetzt sage ich den Leuten, ab morgen entscheidet ihr selber anhand der externen Referenz. Und wenn der Chef sagt, mach doch so und so, dann müsst ihr auch sagen, halte ich daraus, das ist nicht deine Baustelle. Also ich würde mal unterstellen, das ist auch in der Denke der Menschen, die in so einem Unternehmen arbeiten, ein gewaltiger Wandel. Und ich will nicht auf irgendein Mindset-Quatsch jetzt hinaus, dass die Leute das nicht hätten, sondern einfach dieses gelernte Verhalten, neue Routinen, dieses Selbstverständnis, wie findet eigentlich Arbeit statt? Das ist, wenn ich 20 Jahre in einem klar hierarchischen Laden gearbeitet habe, nicht von heute auf morgen da, sondern da entstehen ganz viele Unsicherheiten. Vielleicht kannst du uns auf dem Weg nochmal so ein bisschen mitnehmen, was ihr da erlebt habt.
Ja, wir haben diesen Prozess ja auch massiv durch. Also ich habe die Leute ererbt in genau so einer Struktur einer starken inneren Referenz, einer Ausrichtung an die Führung im Unternehmen. Also nicht nur mein Vater, sondern auch andere Stufen der Führung haben da ganz stark Wohl und Weh gemacht. Und am Anfang waren Mitarbeiter zuhauf vorhanden, wo man mit gutem Recht gesagt hätte, mit denen geht das nicht. Die können das nicht entscheiden. Ne? Das geht sehr wohl heute und es sind die gleichen Leute. Also es ist immer der Kontext, den du baust, es ist der Rahmen, den du schaffst. Und wir haben natürlich auch auf der Strecke ein paar verloren. Mal war das meine Idee, mal war das deren Idee, dass die Wege sich trennen. Das hat aber nicht damit zu tun, dass es mit denen nicht gegangen wäre, sondern es hat damit zu tun, dass die nicht bereit waren, für sich den Kontext zu verändern. Das ist ja auch okay. Also das ist erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Also wir sind auch da immer so, wir denken immer so in Sieg und Niederlage und Peinlichkeiten und wie auch immer. Nee. Wenn das einfach nicht mehr gut zusammenpasst, dann, mein Gott, Visier runter, an den Tisch setzen und darüber reden, wie man sauber auseinanderkommt und zwar so, dass man sich morgen auf dem Wochenmarkt oder auf dem Jahrmarkt noch begegnen kann und vielleicht ein Bierchen teilt und fertig. Also man kann das anständig machen. Ne? Für beide Seiten gilt das übrigens, weil ich finde es genauso unanständig, mit Ausspruch der Kündigung den Rest der Tage nur noch mit einem gelben Zettel zu beantworten. Das ist, ich persönlich sage auch immer, mach nie eine Brücke kaputt, über die du gehst. Du weißt ja nicht, ob du nochmal wieder rüber musst.
Ja.
Das ist vielleicht für den einen oder anderen nochmal eine Hilfe. Gilt für beide. Also nachtreten ist immer totale Scheiße. Also ja, das geht und es geht mit jedem und jeder und immer und überall. Aber du musst den Rahmen dafür schaffen. Und du hast vorhin so ein schönes Wort gesagt, wenn du dann mal plötzlich, also wenn du das so schnell umschaltest, so schnell schalten wir nicht um. Wir reden über eine Verhaltensänderung. Verhalten hat mit Gewohnheiten und Glaubenssätzen zu tun. Und beides braucht einen Prozess der Veränderung. Du musst für deine Glaubenssätze, musst du bewusst Erfahrungen sammeln, die deinem Glaubenssatz widersprechen, um einen neuen Glaubenssatz zu bauen. Und das geht nicht plötzlich. Ja? Und mit dem Verhalten ist das genauso. Also Verhalten im Sinne von Routine ist ja nichts anderes als ein getaner Glaubenssatz. Also das ist dann eben das, was du tust, aber das ist der gleiche Korridor. Und die Gewohnheiten und die Glaubenssätze, die haben wir ja aus gutem Grund. Also da wird auch oft so gegen angewettert. Viele machen sich nicht klar, unser Gehirn ist das Organ im Körper, was die meiste Energie verbraucht. Und wir sind als biologische Wesen auf Überleben getrimmt. Und Teil des Überlebens ist es, mit der Energie, die wir verbrauchen, also möglichst wenig Energie zu verbrauchen, also mit der Energie, die wir zuführen, möglichst sparsam umzugehen. Wir wissen ja nicht, wann es wieder was zu fressen gibt. Ne? Also als wir entstanden sind als Wesen, da gab es eben noch nicht an jeder Ecke einen Supermarkt. Also sind wir alles kleine Energiesparer. Also die Leute, die wir angeblich für doof halten, die haben unseren höchsten Respekt verdient, weil der spart gerade wahnsinnig Energie mit seinem Gehirn. Also vielleicht mal so rumgedacht. Dann siehst du doofe Leute nicht mehr als so doof an. So, das ist eigentlich ganz schlau, was sie machen. Und aus diesem Ehrgeiz, Energie zu sparen, entstehen Routinen im Verhalten und Glaubenssätze, weil du eben nicht mehr jeden Moment darüber nachdenken musst. Daraus entstehen eben auch Vorurteile und all diese Dinge, weil wir nicht mehr aktiv nachdenken müssen. So, wie fahre ich heute zur Arbeit oder so? Ne? Nimmst du nicht mehr wahr? Hast du hier oben mit der Rübe Energie gespart? Und der Trick ist, dass das einen Prozess braucht, das zu verändern und auch eine Absicht braucht. Also du musst schon bewusst morgens zum Beispiel mal eine andere Strecke zur Arbeit fahren wollen, um den Weg zur Arbeit wieder wahrzunehmen. Und dazu kannst du die Leute nur einladen, so ein bisschen auch dazu provozieren, so ein bisschen sticheln. Und schon kommen die mit ihrem Denken und ihrem Verhalten aus Routinen heraus, stellen Dinge in Frage und machen neue Entdeckungen, wie es vielleicht schöner oder leichter geht. Aber das ist immer ein Prozess. Es geht nicht plötzlich.
Ja, genau. Ich muss das neu üben. Also ich denke so an so eine typische Beobachtung in Unternehmen, die wir als Kurswechsel auch begleiten, ist, wenn, ja, in der Tendenz ist es ja immer eine Dezentralisierung gerade, dass man sagt, wo es rot ist, da braucht es einfach die Entscheidungsmacht am Ende auch dort, wo die Könnerschaft ist. Ja. So, und jetzt kann ich formell entscheiden, das machen wir jetzt so. Und morgen kommt ja der gleiche Mitarbeiter wieder angedackelt bei mir als Chef und sagt, Chef, soll ich so oder soll ich so? Also da, ich interpretiere da mal so einen Glaubenssatz rein, wenn ich vorher mich bei meinem Chef absichere, dann bin ich hinterher nicht der Dumme. Das habe ich vielleicht gelernt in den Jahren vorher. So, und das sind ja entscheidende Momente in so einem, ich nenne das ruhig mal Wandel, dieses Muster jetzt auch anders zu beantworten.
Ja, indem ich mich auf diesen Deal nicht einlasse. Also indem ich ganz klar sage, ey, das ist aber ein toller Versuch, die Verantwortung hier in meinem Büro zu lassen. Ich werde dir diese fadenscheinige Frage, auf die du die Antwort besser kennst als ich werde dir diese Frage nicht beantworten, nur damit du die Verantwortung hier lässt. Was man sich sehr schön merken kann, wer antwortet, übernimmt Verantwortung. Das heißt, wenn jemand mit einer Frage in dein Büro kommt und du antwortest, dann hast du automatisch die Verantwortung dazu gewonnen. Also verdammte Scheiße, hör auf zu antworten und gib ihm die Verantwortung zurück, beziehungsweise nimm sie ihm nicht ab, sondern du kannst dabei moderieren, du kannst durch deine Fragen ihm vielleicht dahin helfen, selber auf die richtige Antwort zu kommen. Wenn man das bewusst macht und vorsichtig macht und nicht mit Suggestivfragen lenkt oder so, dann stellt man eben fest, der Typ, der hatte die Antwort schon, bevor der in mein Büro gekommen ist. Der wollte sich nur nochmal absichern, der wollte nur die Verantwortung in meinem Büro.
Ja.
Das musst du als Führungskraft bewusst haben und dann damit arbeiten, dass du das nicht zulässt.
Ja, und da bin ich bei, also trotz aller Systemtheorie, die wir immer so glorifizieren, da steckt sehr viel Psychologie drin, weil ich ja jetzt erkennen muss, als Führungskraft oder vielleicht ehemalige Führungskraft, ich bin da gerade mit Rollenzuschreibung konfrontiert und von mir wird abverlangt, dass ich die bediene. Und ich habe einen Vorstand von einem Unternehmen gerade im Kopf, das ich mal begleitet habe, der sagte, ich bin ja auch irgendwie Vorstand geworden. Und dafür war es wichtig, dass ich mutig Entscheidungen treffen kann. Und irgendwie ist das etwas, das habe ich so verinnerlicht. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, sollen wir so oder so, und ich habe da eine Meinung zu, dann kribbelt das richtig, dass ich eine Antwort gebe. Ich muss mir aber selber bewusst machen, da steht jemand vor mir, der viel bessere Informationen über das Problem hat als ich und der es viel besser entscheiden kann. Also auch das ist ja so ein, ich muss das ja auf allen Seiten und in allen Rollen in so einer Organisation üben, anders miteinander Entscheidungen zu treffen und Arbeit zu gestalten.
Ich fand die Formulierung jetzt sehr schön von dir. Ich bin Vorstand geworden, weil ich mutig Entscheidungen getroffen habe. Das ist richtig. Aber jetzt bist du ja nicht mehr auf dem Weg zum Vorstand, sondern du bist Vorstand. Also bist du aufgerufen, mutig entscheiden zu lassen. Also auszuhalten, dass andere entscheiden. Das fordert noch viel mehr Mut, als selber zu entscheiden, weil du gibst ja, wie soll ich das, du gibst ja Kontrolle ab. Und das ist etwas, was viele nicht aushalten. Und das schafft dann diese inneren Referenzen und diese dann eben unfreien Unternehmensstrukturen. Also braucht es viel mehr Eier, anderen Wind unter die Flügel zu machen und sie ihr Ding entscheiden zu lassen und nicht auch durch Suggestivfragen oder durch den Rahmen, den du setzt, eigentlich die Entscheidung doch wieder selber vorgegeben zu haben. Das ist krasser Scheiß. Also ich habe am Anfang richtig viele teure Fehler gemacht. Mit der Zeit wurden die Fehler weniger, aber nicht weniger teuer. Ich bin dann nach so einem Fehler mit der Mannschaft eben ins Gericht gegangen und habe gesagt, ey, ihr müsst auch auf den Chef aufpassen. Ich bin genauso geneigt, Scheiße zu bauen wie ihr und wir müssen alle aufeinander aufpassen. Also wenn ihr das Gefühl habt, das ist schön, dass der Alte das will, aber das ist kranker Schwachsinn, dann erwarte ich von euch, dass ihr das auch adressieren könnt. Und dafür muss ich den Rahmen aber bauen. Und das bedeutet eben auch, wenn mir einer widerspricht, dann hat er meine Wertschätzung verdient, dann hat er mein volles Ohr und meine Aufmerksamkeit verdient und ganz sicher nicht meine Kritik, nur weil er mir widerspricht. Und das musst du aber auch erstmal als Führungskraft durchhalten. Dass du eine Besprechung hast und du siehst jemandem an, der verzieht jetzt die Mundwinkel, der hat irgendwie heimlich in eine Zitrone gebissen. Nee, der hat ein erkennbares Problem mit dem Scheiß, den du gerade erzählst. Dann halt inne und hol das aus dem raus, weil das schützt dein Unternehmen, wenn du diese Zitrone, die der gerade auf seiner Zunge hat, kennenlernst. Und das trauen sich viele nicht, sondern die sagen, Gott sei Dank hat keiner was gesagt. Die haben zwar alle geguckt wie Sauerbier, aber es hat keiner was gesagt, also habe ich meinen Willen bekommen. Das ist aber
Ja,
nicht der Sinn der Sache.
nee, das ist mein Punkt. Also wenn ich so in alten Strukturen auch sozialisiert bin, auch als Führungskraft, und ich bin so die Spitze der Reporting-Strukturen und letztendlich derjenige, der die Informationen für Entscheidungen hat, dann kommt ja jeder logischerweise bei mir an und braucht eine Entscheidung. Und dass ich jetzt nicht mehr der Nabel der Welt für alle bin, ist auch erstmal voll Kacke fürs Ego. Also da muss ich ja auch erstmal irgendwie ein neues Selbstverständnis von was braucht eigentlich die Organisation? Und wir sprechen ja, du hast gesagt, ihr seid knallrot über diese knallroten Kontexte, nur um das nochmal mitzuerwähnen, damit das funktioniert und dann dahin zu kommen, zu sagen, das Beste ist, wenn ich mich raushalte aus dem operativen Bums auf Deutsch gesagt, weil ich am weitesten davon weg bin.
Ja, also, aber das ist schön, dass du die Sache mit dem Ego ansprichst. Also, das ist für viele erstmal die Bewusstmachungsstufe Nummer eins, genau hinzugucken, warum mache ich das hier eigentlich? Wie befriedige ich als Führungskraft eigentlich meine Bedürfnisse? Und wie baue ich das so zusammen, dass ich nicht zu Lasten des Unternehmens und zu Lasten des Marktes hier innerhalb der Bude meine Bedürfnisse befriedige? Und der wichtigste Aspekt dabei ist für mich gelebte Demut. Also viele, der Demut ist ein alter Begriff und viele können damit nicht so viel anfangen, weil bei denen so Bilder von Unterwürfigkeit hochkommen. Demut kommt aber aus dem Althochdeutschen und bedeutet Diomoti und das heißt Dienstwilligkeit. Also wie sehr bin ich als Führungskraft eigentlich Dienstleister? Und wie viel Befriedigung ziehe ich daraus, Dienstleister zu sein als Führungskraft? und nicht Herrscher. Das ist der große Unterschied. Und das ist das, was viele Führungskräfte, manche auch ganz neu lernen müssen. Vielleicht da, weil wir ja nun aus dem Handwerk kommen, ne? Und der, gerade der klassische alte Handwerksmeister, den wir so als Bild im Kopf haben, das ist ja nicht gerade der Dienstleister in der Führung. Zumindest haben wir nicht so eine Assoziation dabei. Und ich habe meinen Meistern, das habe ich in einem Buch gelesen und fand die Formulierung einfach so geil, meinen Meistern habe ich erklärt, was eigentlich die Ehre des Meisters ist. Also wann du als Meister die höchste Ehre empfängst. Nämlich genau dann, ich mach's mit einem Bild, du kennst Karate Kid, oder?
Als ja. Film. Mhm.
Und wo der Schüler, oder andersrum, es gibt einen Moment, wo der Lehrer das erste Mal so, so schmierig befriedigt grinst, wo du merkst, jetzt ist er, jetzt geht ihm gerade einer ab, jetzt ist er selig. Und das war nicht der Moment, wo er den Schüler besiegt hat, sondern es war der Moment, wo der Schüler ihn das erste Mal besiegt hat. Mhm. Und das ist die Ehre des Meisters, dass, dass deine Auszubildenden, deine Gesellen, deine Mitarbeiter, dass du die so fit gemacht hast, dass sie dich übertreffen. Das ist doch eigentlich der Auftrag, den du als Meister hast. Mhm. Dass du ihnen so viel mitgegeben hast, dass sie besser sind als du. Mhm. Das ist die Ehre des Meisters. Und das kriegen viele nicht so auf die Kette. Aber das musst du lernen, deine Bedürfnisse darauf zu legen. Also du musst auf andere Dinge im Leben lernen, stolz zu sein.
Ja, lass mich das vielleicht eine Umdeutung nennen. Und da sehe ich nämlich noch ein Problem in Unternehmen, die sich verändern auf diesem Wege, dass ja oft Bedürfnisse, ich bleibe mal bei den Führungskräften, also menschliche Bedürfnisse strukturell gekoppelt sind mit mit strukturellen Artefakten im Unternehmen. Beispiel, ich habe das Bedürfnis nach Anerkennung. Wie befriedige ich das, wenn ich formal strukturell so ein Unternehmen baue, über Status? Also du kriegst dein Eckbüro, du kriegst dein Dienstwagen, du kriegst dein persönliches Schild an der Türchen und so diese ganzen Artefakte. Und wenn ich jetzt, ich sag ja nicht, es muss keine Führungskräfte mehr geben, aber wenn sich diese Rolle verändert und ich diese ganzen Statuselemente vielleicht rausnehme, weil ich ein anderes Selbstverständnis habe, dann habe ich immer noch eine Führungskraft, die gelernt hat, Anerkennung funktioniert so im Arbeitskontext. Wenn ich die nicht verlieren will, das ist jetzt meine Mutmaßung, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, wie funktioniert eigentlich Anerkennung außerhalb dieser Systeme.
Ja, und das ist für dich als Chef, als ne, ultimativ formale Macht, von der alles Übel oder auch alles Gute ausgeht. Ja, du setzt eben den Rahmen. Da bist du aufgefordert, sehr genau zu trainieren, für welches Verhalten, für welche Dinge bekommen meine Mitarbeitenden Anerkennung. Mhm. Und damit geht das los. Also und auch erstmal, welche Symbole setze ich selber? Brauche ich meinen Chefparkplatz? Brauche ich unbedingt die größte Karre im Fuhrpark? Oder habe ich das Fahrzeug, was zu meiner Aufgabenstellung passt? So all diese Fragen. Also wie viele Epauletten brauche ich selber auf der Schulter? Damit geht es los. Ja? Vorbildfunktion. Dann fang an, deine Abteilungsleiter zu loben dafür, dass die Mannschaft geil funktioniert. Fangen Sie nicht an, dafür zu loben, dass ihr wahnsinnig Ergebnisse macht dort in der Abteilung. Das bezieht er im Zweifel auf sich. Das ist wieder ein Lob auch an die Gruppe. Zolle Anerkennung dafür, dass er eben in dieses Verhalten, was du dir vorstellst, einzahlt. Mhm. Also guck immer also andersrum. Von mir kriegen die Leute die maximale Aufmerksamkeit für die Dinge, die so laufen, wie ich sie mir auch vorstelle. Ne? Auch wieder. Ne? Ich verkriech mich, aber ich stehe ganz stark hinter der äußeren Referenz. Also meine Vorstellung ist das, was auf den Kunden einzahlt, auf den Markt einzahlt. Ja. So, und wenn das, was die tun, das tut, dann haben sie meine volle Aufmerksamkeit. Wenn du neben der Spur läufst, wenn du nicht performst, dann kriegst du von mir vergleichsweise wenig bis gar keine Aufmerksamkeit. Weil das wird auch, das machen ja Kinder schon so, die bauen Scheiße, damit du auf sie guckst.
Weißt du, ja, danke, dass du das so, also jetzt muss ich was sagen. Danke, dass du das gesagt hast, was ich im Kopf hatte. Ja. Das ist auch Ego und so. Nein, aber genau das ist mein Punkt. Also wenn ich vorher, und jetzt nehme ich das mal, weil du wieder die äußere Referenz benutzt hast. wenn ich vorher, und ich bleibe mal bei dem Bedürfnis Anerkennung, ich habe das ausschließlich über interne Referenzen gelöst. Entweder über diese Artefakte wie Dienstwagen, Eckbüro und so weiter oder eben über Lob vom Chef. Mhm. Wenn ich jetzt dieses Bedürfnis, und das Bedürfnis ist ja erstmal valide, das habe ich als Mensch, aber ich will weg von diesen ganzen internen Referenzen und diesem, ich gucke nur noch nach innen und wie muss ich eigentlich, dann muss ich sehen, dass ich ein System baue, in dem diese Bedürfnisbefriedigung von außerhalb des Unternehmens kommt. Also durch ein gelungenes Projekt, durch einen zufriedenen Kunden, dadurch, dass wir hier geilen Scheiß machen in der Truppe. Und das ist ja diese Umdeutung, von der ich sprach, die ja so ein tayloristisches System mit all dem Management-Werkzeugkoffer, der da dranhängt, das ist ja in sich erstmal schlüssig. Und ich habe ja ganz viel davon, wenn ich heute Unternehmen bin und jetzt auf die Idee komme, wir wollen uns in die Richtung verändern. Und das ist mein Appell sozusagen an der Stelle, da sensibel zu sein, welche Systeme schaffen wir uns eigentlich und warum ist Verhalten, was vielleicht noch nicht so ist, wie wir es gerne hätten, systemintelligent, würde ich sagen, oder logische Folge von dem, was ich da im Rahmen zur Verfügung stelle.
Ja, und das ist schwieriger, als man denkt. Also selber auch immer wieder, also das ist für mich jeden Tag aufs Neue eine Aufgabe zu gucken, will ich das, weil ich das will oder will ich das, weil das auf einen besseren Kundennutzen, einen besseren Marktzugang, einen höheren Unternehmenswert einzahlt. Mhm. Wenn ich das nicht erklären kann, dann nimm ein Schächelchen, tu dein Ego da rein und schick's Gott weiß wohin. Weißt du, das muss man lernen. Und das ist, also ich mache das immer mit geflügelten Worten im Unternehmen, indem ich ganz oft die Frage stelle, nützt das dem Kunden oder kann das weg? Also so blöde Sprüche halt den ganzen Tag, weißt du? Und wenn du das machst mit solchen geflügelten Worten, dann erlaubt das sogar dem Azubi mit einem Augenzwinkern den gleichen Satz dir gegenüber zu benutzen. Mhm. Weil du auch über Humor diese Offenheit dafür gebaut hast. Mhm. Plötzlich willst du was und dein Azubi sagt zu dir, Chef, nützt das dem Kunden oder kann das weg? Ja, okay, hast mich erwischt, danke.
Aber das ist dann doch so ein Meistermoment, oder?
Ja, absolut.
Wenn der Total Azubi geil. Den Chef fragt, nützt das eigentlich dem Kunden oder kann das weg, was du da gerade willst?
Ja, das ist mega. Ne? Genauso wie, also Vega, du kannst ganz viel über Sprüche lösen. Genauso wie wir, so die kennst ja Toyota, die 8 Arten der Verschwendung. Wir konzentrieren uns nur auf 3 Arten der Verschwendung und wir nennen die auch ein bisschen simpler, nämlich Suchen, Warten, Laufen. Und diesen 3 Dingen haben wir quasi den Krieg erklärt. Und das ist auch was, wo die Mitarbeiter untereinander drüber reden. Ich muss da immer suchen, das ist scheiße, wie kriegen wir es weg? Ich muss auf dich warten, auf deine Entscheidung warten. Das ist für mich scheiße, wie kriegen wir das weg? Wie können wir den Prozess so bauen, dass ich das selber entscheide und dadurch schneller bin? Ne? Solche Dinge zum Beispiel. Oder ich muss, die Sachen sind nicht da, stehen nicht da, wo sie für mich nah dran sind. Wie können wir die näher hier ran organisieren, dass ich die Lauferei nicht habe? Mhm. Und das ist ja das Geile an, also eine Maxime am Anfang des Unternehmens war, das Unternehmen auf maximale Geschwindigkeit zu trimmen. Und eben nicht durch mehr Druck, sondern nach dem Motto, ich muss schneller laufen. Nee, es geht nicht um schneller arbeiten, es geht um schlauer arbeiten. Das heißt, durch Abbau von Reibung die Geschwindigkeit erhöhen. Weil das kannst du unendlich fortsetzen, bis du dich im Vakuum befindest, dann reicht ein Impuls und die Karre fliegt. So werden wir hier mit unserem Unternehmen kein Vakuum erzeugen können. Also wird es immer Reibung geben, aber die möchte ich so gering halten wie irgend möglich. Und da nehmen die Mitarbeitenden zum Beispiel wahnsinnig viel Anteil dran. Und wenn du denen mit einem Wunsch nach einem Bericht oder einer Rechtfertigung oder einer Information kommst, dann sagen die auch, Entschuldigung, Alter, das hält uns auf. Da forderst du gerade was uns nicht besser macht. Ne? Das ist, ne? Ist das für den Kunden oder kann das weg? Ja, das, was du da gerade willst, ist innere Referenz, ist nicht für den Kunden. Ich mach das nicht. Es kann weg. Mhm. So, damit musst du leben lernen und im Gegenteil das sogar noch bejubeln, damit der Nächste auch auf die Idee kommt, festzustellen, ja, das, was du da von mir willst, ist genauso scheiße, das machen wir auch weg.
Es macht richtig Spaß. Es macht richtig Spaß, dir zuzuhören. ich mache trotzdem mal so ein typisch deutsches Kulturartefakt. Ich schlage mir mal auf die Oberschenkel und sag so. ich gucke nämlich gerade, hatte ich völlig aus den Augen verloren, auf die Uhr. Ich versuche mal eine Episode mit dir zu schaffen. Wir können ja gerne noch uns für eine zweite verabreden. Aber damit es nicht so, wie gesagt, es gibt so viel, du hast ein Buch geschrieben, du darfst gleich gerne die Bühne nochmal nutzen, um all die Quellen irgendwie zu nennen, wo man noch tiefer in Barkhorn und Humanunternehmertum einsteigen kann. Lass mich abschließend mal was von dir verlangen sozusagen oder dich um etwas bitten, wo der Gerhard Wohland hier im Podcast gesagt hat, mache ich nicht. Ich kenne ja den Kontext nicht. Aber wenn ich jetzt Hörer oder Hörerin des Podcasts bin und denke, ja, in meinem Unternehmen müsste es auch in so eine Richtung gehen. Was wären so drei Dinge, wo du sagst, das ist wichtig, dass ihr das auf dem Schirm habt?
Okay, first of all, don't paste and copy. Also paste and copy hat schon Karl Theodor zu Gutenberg nicht gut getan. Und das auch für dein Unternehmen nicht gut. Also wenn du jetzt hier einzelne Impulse gehört hast und sagst, geil, das mache ich morgen auch. Nee, geh mit deiner Mannschaft in den Dialog. Nimm diesen Impuls, diesen Gedanken, diese Idee und diskutiere mit deiner Mannschaft, was passt zu unserer Unternehmens-DNA, damit wir das umsetzen. Das wäre also Tipp 1. Weil ich habe das schon öfter erlebt, dass ich Rückmeldungen von Hörern von Podcasts oder meinen Videos oder wie auch immer oder auch Lesern des Buches gekriegt habe. Ich habe das so und so umgesetzt und das war ganz kacke. Ja, kein Wunder, war das kacke. Du hast eine Pflanze in einen für diese Pflanze nicht tauglichen Boden gesetzt. Das kann nicht gut gehen. Also. Das Zweite, lebe aktiv in Demut. Also das finde ich so total wichtig, dieses Hinhören, was ein anderer sagt, dem zugewandt sein, sich selbst seiner eigenen Unbedeutsamkeit bewusst zu sein. Also ich lebe ganz fest in der Überzeugung, jeder einzelne Mensch auf diesem Globus kann mindestens eine Sache besser als ich. Mhm. Und das nötigt mir doch jedem Menschen gegenüber Respekt ab, egal wem. Das finde ich total wichtig. Guckt mal bei den Menschen, die euch begegnen, und sucht bewusst nach dieser einen Sache, die die mindestens besser können als ihr selbst. Und dann habt dafür Respekt. Also das ist eine Frage, wie wir Menschen miteinander begegnen. Und das kannst du natürlich ins eigene Unternehmen hinein ganz intensiv betreiben. Und das ist auch gut so, ist gesund so. Weil es macht, in dem Moment, wo ich Menschen größer sehe als sie sich selbst, fangen die an und wachsen in dieses große Bild hinein. Das ist total geil. Du kannst also durch die Art und Weise, wie du auf Menschen zugehst, ihnen bei ihrem persönlichen Wachstum wahnsinnig helfen. Also sieh die mal riesig. Und zeig ihnen, wie groß du sie siehst und wie viel Wertschätzung du dafür hast. Und dann fangen die an und wachsen da rein. Das ist mega, wenn du das erlebst. Also, don't paste and copy. Und das zweite ist Demut. Und das dritte, hab Spaß. Also ohne Scheiß jetzt, das klingt so oberflächlich. Aber mach alles, was du machst, mit Humor, mit der Gelassenheit des Humors. Gib deinem Leben Leichtigkeit. Nimm nicht alles so bierernst, sei nicht so versessen auf Erfolg und nee, sondern mach das, weil es geil ist. Mach das, weil das Bock macht. So, weißt du, das finde ich wichtig. Also, dass wir, ich renne mal durch die Bude und sage den eigenen Leuten immer, lächeln, du bist sowieso nur zum Spaß hier, guck mal auf dein Gehalt, dann weißt du, was ich meine. So, weißt du, so, also immer so ein bisschen Humor dabei haben, die Leute auch so ein bisschen dabei triggern. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Also nehmt mal diese Verbissenheit daraus. Mein Gott, ein Unternehmen, was einigermaßen in der Spur läuft, das geht nicht morgen plötzlich pleite. Also sei nicht so verkrampft. Hab einfach mal ein bisschen Lockerheit und wenn du nicht genau weißt, wie du damit anfangen willst, dann fang einfach mal an, dass du morgen zum Supermarkt rennst, holst einen riesen Karton Eis und schmeißt mal eine Runde Eis auf den Bazar für deine Leute. Verdient haben sie es alle mal. So, also, so würde ich sagen. Das wären die drei Tipps.
Word. Also, das unterstreiche ich gern und lasse das unkommentiert so stehen. Jetzt komme ich dazu. Bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, ja auch kurz miteinander gesprochen. Und ich habe gesagt, Gunnar, dein Buch habe ich übrigens absichtlich nicht gelesen, weil ich wahrscheinlich noch mehr Bock darauf haben werde, nachdem wir diese Episode aufgenommen haben. Und jetzt verrat doch mir mal und vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern, die Bock auf dieses Buch haben oder Bock auf noch mehr Humanunternehmertum. Du hast gesagt, du bist Vortragsredner. Gibt es eine Website, gibt es ein Buch, gibt es einen Podcast, gibt's was gibt's da, wo kann ich suchen, wenn ich noch mehr haben möchte?
Na klar, gibt es alles. Jetzt kommt ein bisschen der Werbeblock. Nicht abschalten, lohnt sich. Also, auf humanunternehmer.de gibt es einen Shop, da kannst du das Buch als Taschenbuch, als E-Book, als Hörbuch bekommen, jeweils in der Variante ohne Bonustrack. Der Bonustrack ist die Geschichte des Unternehmens, Diese Variante kriegst du im normalen Buchhandel, du kriegst auch als Hörbuch bei Audible, wie auch immer, da kriegst du das jeweils mit Bonustrack. Das kannst du jetzt selber überlegen, was du lieber willst, weil logischerweise das ohne Bonustrack ist ein bisschen günstiger. Dann gibt's auf der Webseite auch kaufbar ein Arbeitsbuch. Das begleitet dich, wenn du das magst, über die nächsten 26 Wochen auf deinem ganz individuellen Weg den Start zu machen. Fertig wirst du eh nie, aber den Start zu machen Richtung Humanunternehmen für dein eigenes Unternehmen. Wer eine andere Arbeitsmethodik hat und mit so einem Arbeitsbuch nicht klarkommt, der kann auch den Online-Kurs buchen. Den gibt's auch im Shop. So, das war der Teil. Das ist alles was, wo ich ganz direkt Geld mit verdiene. Finde ich total schön. Könnt ihr gerne tun. Schadet nicht. Und ich habe zumindest von dem einen oder anderen die Rückmeldung bekommen, dass Buch wie auch Hörbuch so gestaltet sind, dass man sich das gerne reintut. Also es gibt mehr als einen Leser, die zurückgemeldet haben, die haben das Buch in einem Abend komplett gelesen, konnten es nicht weglegen. Also ist das offensichtlich so scheiße nicht geschrieben. Darf ich behaupten, habe ich ein paar Rückmeldungen für bekommen. So, so viel zu Demut, ne? Merkst du, volle Pulle, hat er drauf.
Vertrieb kann er.
So, dann haben wir jetzt jüngst eine wissenschaftliche Studie losgetreten, wo wir wissen wollten, ist ein statistisch relevanter Zusammenhang zwischen deiner individuellen Bedürfnisstruktur und den Rahmenbedingungen und Inhalten deines Idealen, deines Wunscharbeitsplatzes erkennbar? Kann man das wissenschaftlich herleiten? Wir hatten weit mehr Teilnehmer, als wir statistisch gebraucht hätten als Grundgesamtheit. Und aktuell wird, also wir wissen jetzt schon, das können wir sehen aus der Antwortenstruktur, diese These hat sich bestätigt. Es gibt einen statistisch relevanten Zusammenhang zwischen der Bedürfnisstruktur, den die Leute so gewählt haben, zu was ist ein geiler Job für dich, wenn du diese Bedürfnisstruktur hast. Daraus entsteht gerade ein Online-Tool. Wird zu finden sein unter www.ich-globus.de. Wird wahrscheinlich verfügbar sein, ich schätze mal so ab Mitte, Ende Mai. Weil jetzt gibt's noch einen Haufen zu programmieren. Vielleicht schaffen wir es früher, aber ich will jetzt den Stein nicht in ein unsicheres Gelände werfen. Und da könnt ihr also auch über den Shop, den ich vorhin auf der Webseite erwähnt habe, euch einen Code kaufen, mit dem ihr dieses Tool benutzen könnt. Warum ist das kostenpflichtig? Alter, wenn du wüsstest, was so eine scheiß Studie kostet. Und irgendwie muss ich das refinanzieren. Aber ich glaube, ein ganz wirksames Tool. Und dann, und das ist mir das Allerwichtigste für alle Unternehmer, die hier zuhören, alle Unternehmer und natürlich Unternehmerinnen, also ihr merkt schon, ich gender nicht so gerne oder so aufmerksam, wie das andere machen, aber natürlich schließe ich da keinen aus, nur um das mal am Rande erwähnt zu haben. Ich bin nur sprachlich nicht so modern wie andere. Und vor allen Dingen für Führungskräfte, die wesentlichen Einfluss auf Organisation und Führung des Unternehmens haben, also die auch Bestandteil des Kulturbildungsprozesses sind. So, diese beiden Menschengruppen, die sind sehr herzlich eingeladen ab, ich schätze mal, Mitte April ist das Tool verfügbar, auf die Webseite hub-u.de zu gehen. Wir nennen das Hub You. Im Englischen, du bist der Knotenpunkt, heißt aber Human, Unternehmer, begeisterte Universum. Da triffst du auf ein ganzes Universum einer Community von Unternehmern und eben den so einklassifizierten Führungskräften, die sich zum Thema, wie mache ich aus meiner Bude ein Humanunternehmen, wie schaffe ich eine menschenorientierte Unternehmensführung, austauschen. Von Unternehmern für Unternehmer, in verschiedenen Themengruppen, in denen ich dann in die Diskussion gehen kann. Also was hilft mir wie weiter? Und der Oberclou, das kostet nichts. Also das kostet die Unternehmer nichts. Mich kostet das schon was. Und ich habe einen ganzen Haufen Unternehmensberater, richtig gut qualifizierte Unternehmensberater gewinnen können, die einzelnen Gruppen zu moderieren. Mhm. Ja, dass die mit ihrem Mehrwissen an Methoden und Strukturen dann auch ein Mehrwissen in diese Gruppen hineingeben. Primär ist aber der Austausch der Unternehmer untereinander eben dann gut moderiert. So, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Plattform, die da entstehen wird. um gemeinsam zu gucken, wie machen wir aus unserer Bude jetzt ein Humanunternehmen, eine menschenorientierte Unternehmensführung oder name it as you want, das ist mir völlig wurscht. Und ich glaube, auf die Plattform habe ich am allermeisten Bock. Das wird, glaube ich, richtig geile Mucke. Und da können so viele Unternehmer da vorbeischauen und mitwirken und sich einbringen, wie sie wollen. Das fände ich einfach geil. Hosen runter, Visier auf und volles Brett rein in den Erfahrungsaustausch.
Ich wollte auch gerade sagen, das ist ein Brett. Ich persönlich fange mal mit dem Buch an und bin sehr gespannt, ob es ein Abend oder zwei Abende dauern wird. Gunnar, herzlichen Dank für deine Zeit, für die Energie, mit der du über, ich sag mal, unsere Sache sprichst, nämlich Arbeit. Danke, dass du Gast im Kurswechsel-Podcast warst.
Sehr, sehr gerne, Arne. Es hat mir richtig, richtig Bock gemacht und mir ging es wie dir. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich habe überhaupt nicht geguckt, wie lange wir hier schon hocken. Und das ist aber geil.
Cool. Danke dir.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.